Korruption ist erst entstanden, als Staaten entstanden sind. Vorher gab es das nicht. Der Staat ist die Beute der Korruption. Und zwar deswegen, weil die Parteien im Grunde genommen sich mit der Mafia zusammengetan haben. Die Justiz ist Teil des Sumpfes. Die Parteien unterminieren die Demokratie. Man hat im Grunde genommen ein Kapern des Staates durch die Berufspolitik, durch die Parteien. Leute, die es im realen Leben zu nichts bringen, gehen in die Politik. Die Führung in Brüssel bedürfte wahrscheinlich die Krönung der Korruption in Europa sein. Und Lobbyarbeit in Brüssel funktioniert extrem einfach. Und zwar deswegen, weil die da alle käuflich sind. Die EU-Eliten verdienen an diesem Krieg. Die Korruption findet im Kopf statt. Und dieser korrupte Mindset hat so von ihnen Besitz ergriffen, dass sie es für ihr Recht halten, korrupt zu sein. Nancy Pelosi ist derart korrupt, dass Cicero gesagt hätte, die bringt noch die gute alte Korruption in Verruf. Die Flucht in den Krieg ist eine Flucht, aber sie schützt nicht vor der Überschuldung und ist auch keine Flucht aus der Überschuldung, sondern sie ist eher ein Schutz der politischen Klasse davor, für ihr Versagen und für ihre Kriminalität zur Verantwortung gezogen zu werden. Und das weiß unsere politische Elite schon ganz genau, dass sie korrupt ist.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft auf 1. Unser Thema lautet diesmal Korruption und Verschwendung. Wohin geht unser Geld? Milliarden an Euro werden von den Regierungen jedes Jahr für fragwürdige Dinge verprasst. Für sogenannte Flüchtlinge aus aller Herren Länder, NGOs, nutzlose Masken, gefährliche Impfungen, Klimapropaganda und Waffen für die Ukraine. Während sie den Staat herunterwirtschaften, die Infrastruktur verfallen lassen, Steuern, Inflation, Lebenserhaltungskosten dramatisch ansteigen, erhöhen sich die Politiker ihre Gehälter. Was steckt da dahinter? Absicht, Unvermögen, Inkompetenz? Dieser Frage werden wir heute nachgehen. Sehen wir uns aber erst einen kurzen Beitrag an, den wir zum Thema Korruption für Sie vorbereitet haben. Was ist denn unsere Politiker gefahren, fragen sich die Menschen hierzulande inzwischen immer öfter. Hatte man die monatlich tausenden Euro Friseurkosten des fast glatzköpfigen Olaf Scholz noch mit einem Achselzucken hingenommen, verlieren die Steuerzahler jetzt zunehmend die Geduld. Grund dafür sind die nicht enden wollenden Berichte über die Verschwendungs- und Ausgabensucht unserer vermeintlichen Volksvertreter. Angestoßen hatte das Thema Elon Musk, der während seiner Tätigkeit bei Doge, einer Abteilung, die die Effizienz der US-Regierung überprüfen sollte, Steuerverschwendung in Milliardenhöhe aufdeckte. Und schließlich wiesen Hunderttausende gefälschte Sozialversicherungsdaten darauf hin, dass es sich hierbei nicht nur um Verschwendung oder Versehen handelte, sondern um handfesten Betrug, ermöglicht bzw. durchgezogen von Politikern und Behörden. Zum Vorteil von Parteien und Politikern zu Lasten der Steuerzahler. Und wie schon bei der spektakulären Pleite der amerikanischen Kryptobörse FTX, fiel auch bei den Überweisungen der US-Entwicklungsbehörde USAID an die Ukraine auf, dass längst nicht alle Gelder am eigentlichen Bestimmungsort landeten, sondern auf Konten von Politikern amerikanischer Parteien. Kann es also sein, dass Volksvertreter an Konflikten verdienen bzw. sich an Hilfszahlungen an andere Länder bereichern? Der Vorwurf der Korruption steht im Raum. Was aber ist Korruption eigentlich? Laut Historiker Jens Ivo Engels versteht man darunter den Missbrauch eines Amtes oder der Missbrauch von Macht zum persönlichen Nutzen. Korruption in der Politik ist nun keine Seltenheit. Die Geschichte ist voll von Beispielen. Allein der mittelalterliche Ämterkauf in der katholischen Kirche ist legendär. Und selbst Königs- oder Kaisertitel gingen nicht selten an den Meistbietenden. Und wie daher, so handeln stets auch die Untergebenen. Korruption ist allgegenwärtig und tritt immer dort auf, wo etwas zu holen ist. Widerstand dagegen tritt immer nur dann auf, wenn der Kuchen, den es zu verteilen gibt, kleiner wird oder die Beteiligten zu gierig werden. Dieser Zustand scheint jetzt erreicht zu sein. Denn während die Bevölkerung unter steigenden Kosten und zunehmender Steuerlast zu ersticken droht, kennt die Ausgabenfreude der Politik inzwischen keine Grenzen mehr. Ukraine, Migration, Berater, Klima, LGBTQ, NGOs, für alles ist Geld da, nur nicht für den eigenen Bürger. Bei ihnen wird gespart, um den politischen Wahnsinn zu finanzieren. Inzwischen werden die Menschen misstrauisch und beginnen die finanziellen Vorgänge hinter Skandalen wie Wirecard, Cum-Ex und Corona zu hinterfragen. Ebenso die milliardenschweren Zahlungen an dubiose NGOs, wobei sich ganze Netzwerke dahinter auftun, die systematisch Staatsgelder abgreifen. Währenddessen werden Steuern erhöht und anstatt Kriegsausgaben für die Ukraine oder Leistungen an Ausländer einzustellen, weiter Millionen von Bürgern und Unternehmen in die Pleite getrieben. Menschen verarmen, die Industrie wandert ab, doch die Politik schmeißt weiterhin das Geld mit vollen Händen hinaus. Immer mehr Menschen fragen sich, ob da eine Absicht dahinter stecken könnte. Will man etwa das Land bewusst ausplündern oder gewollt für einen Neustart in einen Krieg treiben? Dr. Markus Krall muss man den Auf1-Zusehern nicht lange vorstellen. Er ist Ökonom, Bestsellerautor und Gründer des Schweizer Unternehmens Goldrevolution. Seit langem kritisiert er Korruption und Rückgratlosigkeit in der deutschen Politik. Herzlich willkommen, Herr Dr. Krall.
Danke für die Einladung, bin gerne gekommen und grüße all Ihre Zuschauer.
Herr Dr. Krall, Korruption und Verschwendung ist ja schon so alt wie die Menschheit. Und auch die Geschichte der Bundesrepublik liefert zahllose Beispiele dafür. Warum regen wir uns jetzt eigentlich gerade jetzt so sehr darüber auf?
Naja, ich fange mit einem kleinen Widerspruch an. Korruption ist nicht so alt wie die Menschheit. Korruption ist erst entstanden, als Staaten entstanden sind. Vorher gab es das nicht. Also die Korruption hat den Staat als notwendige Funktionsvoraussetzung. Ohne Staat keine Politik, ohne Politik kein Budget, kein Wegnehmen von Steuermitteln und damit auch kein Umgang mit anderer Leute Geld. Und anderer Leute Geld ist das sozusagen, wenn man das jemandem gibt, andere Leute Geld, dann ist das Mistbeet, auf dem die Korruption überhaupt erst gedeihen kann. Wenn Sie sich den Staat einfach mal im Kopf wegdenken, dann gibt's die auch gar nicht. Wenn es nur eine Privatwirtschaft gäbe, dann gäbe es zwar Lug und Betrug und das gäbe es auch alles, aber es gäbe keine Korruption.
Es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass zum Beispiel, wenn der Staat Aufträge vergibt, im Endeffekt werden die jedes Mal wesentlich teurer als veranschlagt. Steckt da eigentlich immer Korruption dahinter oder ist das einfach nur Desinteresse und Inkompetenz?
Es ist beides.
Erkennt man den Unterschied, wenn es einen gibt?
Also es ist beides und von außen ist der Unterschied schwer erkennbar. Es ist allerdings so, dass die Korruption, die braucht immer auch ein gewisses Maß an Intransparenz. Also wenn Transparenz herrscht, das heißt immer, Transparenz ist eines der besten Gegengifte gegen Korruption und überhaupt gegen kriminelles Handeln von Politikern. Und Intransparenz befördert das. Und man kann im Prinzip umso mehr von Korruption ausgehen, je mehr ein Staat bemüht ist, die Transparenz zu unterdrücken. Wie macht er das? Er zensiert oder jetzt wie in Deutschland, er schafft auf Umwegen das Informationsfreiheitsgesetz ab. Das will man gerade in Berlin machen. Es hat natürlich genau den Zweck, Intransparenz zu schaffen, und zwar, weil man weiß, dass man korrupt ist. Das weiß unsere politische Elite schon ganz genau, dass sie korrupt ist. Und das ist das eine. Das andere ist eben auch tatsächlich Inkompetenz und aber auch Sorglosigkeit, Achtlosigkeit. Wenn ich mit anderer Leute Geld all das mache, was ich als Politiker machen kann und es nicht selbst erarbeitet habe, ich habe selbst kein Blut, kein Schweiß, keine Tränen investiert in die Entstehung dieses Vermögens, über das ich da verfüge, dann stellt sich eine gewisse Achtlosigkeit ein. Und diese Achtlosigkeit ist im Grunde genommen eine Verachtung der Leistung der Bürger durch die Distanz, die ich zum Bürger habe als Politiker. Und es ist die Mischung aus all diesen Dingen, die Achtlosigkeit, die Korruption, aber auch die Inkompetenz. Und die Inkompetenz ist in extremem Maße gewachsen, insbesondere in der deutschen Politik, aber nicht nur. Ich glaube, in Österreich kann man ähnliche Phänomene beobachten, obwohl die Österreicher es nicht ganz so gründlich machen wie die Deutschen, auch bei dem Thema nicht. Diese Inkompetenz, die ist das Ergebnis einer Negativauslese der politischen Klasse, über die ich ja, ich glaube, auch hier an dieser Stelle schon öfters mal referiert.
Ja, man hat den Eindruck, es hat sich die Qualität der Politik in den letzten Jahrzehnten dramatisch verschlechtert. Es war doch früher so, dass die Menschen eine zivile Karriere gehabt haben, eine Existenz, oder früher, zumindest im österreichischen Parlament, war das lange Zeit so, dass man gesagt hat, gut, ich stelle 50% meiner Kapazität dem Staat zur Verfügung. Und heute hat man den Eindruck, es gibt nur noch Berufspolitiker und Karrierismus und Opportunismus regiert ganz oben. Wo geht der Lift am schnellsten nach oben? Dort heuere ich an. Diesen Eindruck gewinnt man eigentlich.
Ja, das ist so. Also man hat im Grunde genommen ein Kapern des Staates durch die Berufspolitik, durch die Parteien. Und die Parteien sind das Vehikel, über das quasi diese Kaperung stattgefunden hat. Und wer das kritisiert, wird ja neuerdings schon als Demokratiefeind bezeichnet, weil angeblich die Parteien ja für die Demokratie notwendig wären. Ich sage an der Stelle, das sind sie nicht. Im Gegenteil, die Parteien unterminieren die Demokratie und auch das Staatswesen, indem sie es über ihre internen Verfahren in eine Krise stürzen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und diese Krise entfaltet sich ja jetzt vor unserer aller Augen. Und die Tatsache, dass es früher im Grunde genommen, was wir übrigens in der Schweiz heute noch haben, ein Milizparlament, das heißt also ein Parlament, was im Grunde genommen nicht in erster Linie aus Berufspolitikern besteht und es nur ein Teil des Jahres überhaupt tagt. Da müssen wir wieder hin. Wir brauchen kleinere Parlamente. Also für Deutschland, denke ich, reichen 100 bis 200 Abgeordnete völlig aus. Und wir brauchen eine Beschränkung der Sitzungszeiten. Also mehr als 60 Tage im Jahr dürfen die Parlamentarier gar nicht zusammenkommen. Den Rest müssen sie nach meinen Vorstellungen damit verbringen, Geld zu verdienen, um sich und ihre Familien zu ernähren. Und wer das nicht kann, der sollte überhaupt kein passives Wahlrecht haben in meinen Augen. Wer sich nicht selbst ernähren kann, sondern den Staat dazu braucht, der wird nämlich dieses Amt immer missbrauchen, um dem Bürger auf der Tasche zu liegen.
Wenn man sich das ansieht, LGBTQ, Sesamstraße im Irak, Radwege in Peru, manche Projekte im Rahmen vermeintlicher Entwicklungshilfe erscheinen absolut bizarr. Andere hingegen ergeben bei genauerem Hinsehen tatsächlich Sinn. So die über 100 Millionen Euro aus Deutschland für Infrastrukturprojekte im Senegal, in deren Rahmen zwei Bergbauprojekte an den Verkehr angebunden werden sollen, deren Haupteigentümer BlackRock. Friedrich Merz, früherer Arbeitgeber. Ist sowas Zufall?
Das halte ich nicht für Zufall. Also dafür ist der Brocken, der da investiert wird, zu groß. Und dafür ist es auch so, dass es zu viele Mechanismen gibt, auch in unserer riesigen Bürokratie, die sowas eigentlich normalerweise, wenn man sowas hat, rechtzeitig aufdecken würden. Also wenn dem Bundeskanzler dran gelegen wäre, BlackRock nicht in den Genuss dieser paar hundert Millionen kommen zu lassen, damit der anscheinend entsteht, dass er korrupt sei, dann würde das auch nicht stattfinden. Ja, auf keinen Fall würde es stattfinden. Es ist ihm aber egal. Es ist ihm mittlerweile vollkommen egal, ob es korrupt aussieht. Und zwar deswegen, weil er weiß, dass er durch die Vielzahl seiner Lügen und seiner Mucksmanöver gegenüber dem Volk, die alle nachweisbar sind, er trägt den Spitznamen Lügenfritz ja nicht umsonst, dass ihm diese Schamlosigkeit mittlerweile erlaubt, seiner korrupten Natur nachzugeben.
Zahlreiche Politiker sind ja bei ihrem Ausscheiden aus ihrem Amt wesentlich vermögender als bei ihrem Amtsantritt. Beispiel nur Nancy Pelosi, vormalige demokratische Abgeordnete und Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Nach circa 2,6 Millionen US-Dollar bei ihrem Amtsantritt und einem Jahresgehalt von 223.500 US-Dollar wird sie nun auf knapp 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Bei ihren Aktiengeschäften hat sie sogar Warren Buffett, den erfolgreichsten Investor aller Zeiten, ausperformt. Kann man da noch von reinem Glück sprechen?
Natürlich nicht. Nancy Pelosi ist derart korrupt, dass Cicero gesagt hätte, die bringt noch die gute alte Korruption in Verruf. das geht überhaupt nicht. Das ist mal abgesehen davon, dass die ja eigentlich einen Fulltime-Job hatte, für den sie vom Steuerzahler gut bezahlt worden ist, und in dem sie diese Korruption komplett ausgelebt hat. Dass, wenn sie also Warren Buffett outperformt hat, dann geht das in ihrem Fall, da man ihr nicht die Intelligenz von Warren Buffett unterstellen darf, nur mit Korruption und mit anderen Worten an der Stelle mit Insider-Trading. Sie hat die Informationen, die ihr zugeflossen sind in ihrem politischen Amt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genutzt. Und hat diese Informationen dann benutzt, um Aktiengeschäfte zu tätigen, die der Normalbürger nicht tätigen kann, weil ihm diese Information nicht zufließt. Das ist eigentlich illegal. Ich bin sicher, dass wenn mal das Department of Justice da nachbohren würde, wann sie denn welche Aktien gekauft hat und wann ihr welche Informationen in ihrem Berufsleben zugeflossen sind, dass dann das Insider-Trading einen geradezu anstarren würde. Aber damit ist nicht zu rechnen, denn die politische Elite in Washington ist genauso durchkorrumpiert wie in Berlin, Brüssel und Paris und wahrscheinlich auch in Wien. Und deswegen wird man solche Dinge nicht machen, denn eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Blättert man in der Geschichte der Bundesrepublik, findet man ja zahlreiche Korruptionsskandale, die seinerzeit für Furore gesorgt hätten, haben. Ja. Flick, Amigo-Skandal, CDU-Spendenaffäre, Siemens, Cum-Ex, Wirecard, Maskendeals. Nur die bekanntesten zu nennen, immer daran beteiligt Großkonzerne, Banken, Politiker und Parteien. Ist Korruption schlicht und ergreifend mittlerweile Teil des Systems?
Es war immer Teil des Systems. Es ist aber so, dass mittlerweile das System derart gekapert ist und sich die Politiker derart immunisiert haben gegen jegliche Strafverfolgung, dass sie es immer ungenierter ausleben. Schauen wir uns zum Beispiel Herrn Habeck an. Herr Habeck hat gerade einen neuen Job bekommen. in einem Unternehmen, das profitiert hat von seiner Politik. Was für ein Zufall. Also oder auch Herr Spahn. Herr Spahn hat sich eine Villa gekauft. Auf die Frage, welche, wo er das Geld her hat, hat er gesagt, es hätte eine Erbschaft gegeben, aus Österreich übrigens. Mhm. Später hat sich herausgestellt, die hat nie stattgefunden. Er wurde dann aber nie mehr befragt, wo er das Geld her hat. Koinzidiert ist dieser Villenkauf zeitlich mit den Maskengeschäften, die er mit seinen Kumpels da angekurbelt hat, wo er ganz offen im Interview gesagt hat, ja klar macht er das mit Kumpels, da geht's schneller und unkomplizierter. Also auch da jegliches Schamgefühl vermissen lassend, geht man daher und macht das so. Und das ist jetzt nicht diese zwei, die stechen jetzt hervor, weil gerade die Einzelfälle rausgekommen sind oder wer recherchieren will, der weiß es. Aber es zieht sich quer durch. Und der Lebensstil der politischen Klasse, der hat schon sowas von Feudalismus. Und das, was man nicht sich aneignet auf dem Wege über schiefe Geschäfte und Hinterzimmerdeals, das gibt man sich mittlerweile ganz offen. Also man geht her und also Herr Habeck hat ja für 400.000 Euro einen Fotografen beschäftigt in seiner Amtszeit, den ins rechte Licht setzen soll. Frau Baerbock hat für einen sechsstelligen Betrag eine Stilberaterin und eine Visagistin beschäftigt. Das tun übrigens auch andere Politiker, denen ich raten würde, eher einen Stuckateur anzustellen. Der Kanzler leistet sich für zigtausende Euro einen Friseur und sein Vorgänger, der noch weniger Haare als er, hat 80.000 Euro für einen Friseur ausgegeben. Vollkommen schambefreit. Das zeigt im Grunde genommen, obwohl es natürlich alles im Rahmen der Legalität stattfindet, dass diese Menschen einen korrupten Mindset haben. Die Korruption findet im Kopf statt. Und dieser korrupte Mindset hat so von ihnen Besitz ergriffen, dass sie es für ihr Recht halten, korrupt zu sein.
Ja, es hat sich ziemlich geändert. Besonders leicht macht es ja, die EU-Steuergelder abzugreifen oder anderen Zwecken zuzuführen, wie die Beispiele Spaniens, Griechenlands oder der italienischen Mafia zeigen. Können Sie uns dazu etwas erzählen und erläutern, was das über die Führung in Brüssel aussagt?
Ja, also die Führung in Brüssel dürfte wahrscheinlich die Krönung der Korruption in Europa sein. Deswegen sind die auch so gerne oft in Kiew. Da findet zusammen, was zusammengehört. Deswegen wollen die auch unbedingt, dass die Ukraine in die EU kommt, weil dann wird Korruption zum Staatsziel erhoben. Also in Kiew ist es jetzt schon der Fall, in Brüssel ist es auch der Fall, aber noch nicht offiziell. Und wenn man sich also mal anschaut, über welche Summen da verfügt wird, also das neue Fünfjahresbudget, was Frau von der Leyen sich da genehmigen lassen möchte, beträgt 2 Billionen. Und auf welche Weise auch die Allokation dieser Mittel stattfindet. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel, über das ich übrigens am 9. Juli im Corona-Untersuchungsausschuss beziehungsweise in der Corona-Enquete-Kommission des Bundestages berichten werde. In dem von mir vorgelegten Bericht ist das jetzt schon drin. Im April 2020 haben alle Staaten, alle europäischen Staaten ihre Corona-Todeszahlen an die Johns Hopkins-Universität gemeldet, wo sie wussten, dass die natürlich weltweit verbreitet werden. Und die Corona-Todeszahlen und die Sterberate an Corona, das heißt also, wie viele Personen pro 100 Infizierte sterben dann auch, haben sie also da reingemeldet. Und man konnte beobachten im April 2020, dass diese direkt proportional zur Verschuldung der Staaten waren. Das heißt also, umso höher die Verschuldung der Staaten, umso höher war auch die Corona-Sterblichkeitsrate, die man da gemeldet hat. Der Zusammenhang ist ganz einfach. Natürlich ist es Korruption. Man wollte in Brüssel mit diesen Zahlen, gefälschten Zahlen, etwas durchsetzen, damit mehr Geld in diese Staaten fließt. Denn sie sind ja angeblich von der Seuche so schlimm betroffen gewesen. Ergebnis, 600 Milliarden Euro wurden allokiert, davon 60% an die 4 Staaten mit der angeblich höchsten Sterberate an Corona-Patienten. Das ist institutionalisierte Korruption. Ja, das, man hat also 600 Milliarden ausgegeben, um einer Fata Morgana gerecht zu werden. Und wer es damals wissen wollte, konnte es damals auch schon wissen. Also der statistische Zusammenhang ist vollkommen eindeutig. Diese Sache zog sich dann durch von den Impfdeals, die Frau von der Leyen angestoßen hat, von den verschwundenen SMS. Also die Frau löscht ja regelmäßig ihre SMS. Aber ich kann Sie da völlig beruhigen. Also die SMS sind natürlich nicht weg. Es gibt ein riesiges Backup aller SMS auf dem Planeten. Steht in den Vereinigten Staaten bei der NSA. Und diese SMS werden irgendwann auch wieder auftauchen. Dann werden wir wahrscheinlich mit der ganzen Schönheit dieser Korruptionsaffäre von der Leyen konfrontiert werden. Also Brüssel ist mit der korrupteste Sumpf, den es überhaupt gibt. Und man ist da auch mittlerweile in einer Feudal-Attitüde angekommen. Ich habe neulich gelesen auf X, dass Frau von der Leyen angeordnet hat, dass die unteren Etagen in ihrem EU-Bürokratieturm jetzt wegen des Klimas keine Klimaanlagen mehr betreiben dürfen. Aber die oberen Etagen, da wo die Kommission selbst ist, die werden weiterhin gekühlt. Ja, ich habe dann meinen Kommentar dazu abgegeben, ob denen nicht klar sei, dass man seine Schergen bei Laune halten muss. Also die Korruption ist schon so tief im Bewusstsein eingesickert, dass sie ein Entitlement darstellt für diese Leute, also eine Art Anspruchshaltung. Ja, eine Anspruchshaltung an den EU-Bürger oder überhaupt an den Bürger per se und daran, dass man selbst als vermeintliche oder tatsächliche Elite sich das alles rausnehmen darf.
Ja, aber man hat wirklich den Eindruck, es ist Zustände wie im tiefsten Mittelalter oder in absoluten Feudalstrukturen. Also die unteren Chargen schwitzen, die oberen werden gekühlt und die ganze Korruption, die passiert absolut konsequenzlos. Aber Sie sagen, das könnte sich ändern. Es gibt diese Backups. Auf alle Fälle.
Ja, also irgendwann kommt alles raus. Die Backups, diese SMS, auf die bin ich schon neugierig, die werden irgendwann rauskommen. Vielleicht sind sie ja auch schon auf dem Weg nach draußen. Denn der Konflikt zwischen der amerikanischen Administration und der EU, der brodelt ja. Man sollte das vielleicht mal anregen, da nachzuschauen, wo denn die SMS von Frau von der Leyen und einige ihrer vielleicht auch sonst noch um sie herum da sind. Das Einzige, was vielleicht noch davon abhält, ist die Tatsache, dass Pfizer ein amerikanisches Unternehmen ist. Und vielleicht da noch ein Einfluss geltend gemacht wird. Aber irgendwann kommt es trotzdem raus. Die Wahrheit hat nicht so kurze Beine wie die Lüge.
Das klingt sehr hoffnungsvoll, wenn man sich diesen Kampf gegen die Strukturen ansieht. Beispielsweise Oberstaatsanwältin Anne Bohr-Hilker. Die hat jahrelang die Ermittlungen in der Cum-Ex-Affäre geleitet, warf aber schließlich das Handtuch. Sie scheiterte unter anderem an einem professionellen Netz aus verschachtelten Auslandsstrukturen, renommierten Anwaltskanzleien und mangelnder politischer Unterstützung. Die dicken Fische kriegt der Staat nicht, sagt sie. Die Frage ist ja, will er sie überhaupt kriegen?
Der Staat kriegt die dicken Fische deswegen nicht, weil die dicken Fische den Staat gekriegt haben. Ja, also der Staat ist die Beute der Korruption. Und zwar deswegen, weil die Parteien im Grunde genommen sich mit der Mafia zusammengetan haben. Ich habe neulich mal eine kleine Recherche gemacht, in welchem Umfang man damit rechnen darf, dass zum Beispiel die entwendeten und veruntreuten Gelder, die in die Ukraine fließen, wie viel wohl davon an unsere Politiker zurückfließen. Und zwar, wir haben ja insgesamt als EU und USA zusammen über 300 Milliarden, glaube ich, sind es mittlerweile, an die Ukraine gegeben. Die Entwendungsquote ist nach verschiedenen Berichten, die in Amerika wenigstens mal durch die Presse gegangen sind, etwa ein Drittel. Das heißt also, 100 Milliarden wurden etwa gestohlen davon. Und ich habe mal einfach eine KI gefragt, so aus den Erfahrungen bisheriger Mafia-Prozesse, in welchem Umfang man denn so, wenn der Staat die Mafia bereichert, das ist ja hier eine ganz ähnliche Struktur, wie viel fließt denn an die Bereicherungsermöglicher zurück? Das heißt also, wie viel Prozent von dem, was die Mafia abkassiert, gibt sie denn dann an ihre Komplizen in der Politik? Und die Antwort war, da gibt es tatsächlich Erfahrungswerte dazu aus Mafia-Prozessen in Italien und in Frankreich und in den Vereinigten Staaten. Und das sind ungefähr 3-5%. Das heißt also, von diesen, wenn es also nach den Erfahrungstatsachen von anderen mafiosen Strukturen geht, dann dürfen wir damit rechnen, dass von diesen 100 Milliarden, die da entwendet worden sind, 3-5 Milliarden an unsere Politiker zurückgeflossen sind. Das geht natürlich nicht auf deren Sparkassenkonto, sondern sowas findet sich dann wieder auf Offshore-Konten im Middle East, am Golf, in Panama, also in der Karibik und oder in Südostasien. Da gibt es also 1 Million Möglichkeiten. Und insgesamt kann man sagen, dass die Ukraine wahrscheinlich aktuell die größte Geldwaschmaschine, Verzeihung, ist, die Welt je gesehen hat.
Und die Familien, die Clans, die die Hand aufhalten, sind versorgt für mehrere Generationen, kann man davon ausgehen eigentlich.
Ja. Also, ob es für mehrere Generationen reicht, weiß man nicht, weil Geld, das ohne Mühe zufließt oder auf kriminelle Weise zufließt, verschwindet auch wieder schnell. Die Erfahrung zeigt, dass es meistens schon die zweite Generation verprasst, manchmal sogar die erste Generation, die es in Anführungszeichen erwirtschaftet hat.
Okay. In Brüssel scheint ja korruptes Verhalten Einstellungsvoraussetzung zu sein. Ursula von der Leyen wurde trotz oder gerade wegen schwerer Korruptionsvorwürfe EU-Kommissionspräsidentin. Danach kam Pfizer-Gate, Kommissionsvize Kaya Kallas ist vorbelastet, EZB-Chefin Christine Lagarde sogar vorbestraft. Parlamentsvize Eva Kaili musste im Rahmen von Katar-Gate ihren Hut nehmen. Im vorherigen EU-Parlament saßen 163 Abgeordnete, die in 253 Straftaten oder Skandale verwickelt waren. Diese EU, Herr Krall, will nun den digitalen Euro einführen, unter anderem um Geldwäsche zu verhindern. Wie glaubhaft ist denn so etwas?
Natürlich dient der digitale Euro in keinster Weise der Geldwäscheverhinderung, ebenso wie zum Beispiel andere Dinge, Obergrenzen bei der Bargeldverwendung, die jetzt in ganz Europa eingeführt worden sind, auch von der EU direkt wieder, vorher nur von einzelnen Staaten, oder so Dinge wie Obergrenzen bei der Bezahlung mit Bargeld beim Erwerb von Edelmetallen etc. Das sind alles Vorwände zu sagen, hier wollen wir Geldwäsche ausschließen. In Wahrheit geht es darum, den Bürger gläsern zu machen, damit man ihn noch besser berauben kann. Denn die Beraubung des Bürgers in immer größerem Umfang ist genau die Voraussetzung für die Art von Korruption, die diese Leute betreiben. Die Geldwäsche selbst wird damit in keiner Weise ausgeschlossen, denn die Geldwäsche findet halt nicht innerhalb der Europäischen Union statt. Das wäre ja auch Wahnsinn, da würde man ja erwischt werden. Ja, da würde ja das System ist so strukturiert, dass man dann erwischt wird, wenn man tatsächlich hier in Europa Geldwäsche macht. Oder jedenfalls, wenn man es nicht ganz geschickt macht. Es gibt immer noch Methoden. Also es gibt so Ketten zum Beispiel von irgendwelchen Restaurantgeschichten, die keinen Umsatz machen. Oder andere Geschäfte, wo man denkt, die machen keinen Umsatz. Wie überleben die? Da wird Umsatz quasi fingiert und simuliert mit schwarzem Geld oder mit kriminellem Geld. So kann man es immer noch waschen, aber das ist relativ teuer. Viel billiger ist es, im großen Stil Geld zu waschen im Ausland. Und da ist, wie gesagt, die Ukraine die größte Geldwaschanlage des Planeten. Da fließen hunderte Milliarden durch und unten fallen ein paar Milliarden für die Politiker raus. Verzeihung. Und wie gesagt, die landen dann auf Offshore-Konten, wo keiner genau hinschaut.
Aber in dieser Dimension war es also bis jetzt noch nie der Fall. In China wird ja wegen Korruption nicht selten die Todesstrafe vollstreckt. Kritiker meinen, monieren oder dass Xi Jinping damit politische Gegner loswerde. Korruptionsvorwürfe werden nun auch zum Beispiel in den USA gegen Donald Trump oder hierzulande gegen Oppositionelle als Waffe eingesetzt. So werden zum Teil wegen der gleichen Vergehen bestimmte Politiker verurteilt, andere hingegen nicht. Welche Rolle spielt denn hier in diesem ganzen Sumpf die Justiz?
Also die Justiz ist Teil des Sumpfes, insbesondere in Deutschland, wo wir im Grunde genommen keinen Rechtsstaat mehr haben. Wir haben in Deutschland ebenso wie in Großbritannien eine zweigleisige Justiz, die gleiche Dinge unterschiedlich behandelt und wir sind nicht mehr alle gleich vor dem Recht. Insbesondere eines dieser Themen, wo wir nicht alle gleich behandelt werden, ist eben die Verfolgung von Korruption. Der kleine Bürger, der für 19 Euro die Hundematte die falsch angemeldet hat, in der Steuerklärung landet, im Falle Ballweg für, ich weiß nicht wie viele Monate im Gefängnis, es war ziemlich lange, für 19 Euro. Es war noch nicht mal der Steuerschaden, denn die Steuerquote davon war ja nur die Hälfte, also irgendwie weniger als 10 Euro. Wegen eines Bagatellbetrags, also jemandem ein Jahr seines Lebens geraubt und den Rechtsstaat desavouiert. Während unsere Politiker vollkommen straflos Dinge machen, man steht mit offenen Augen davor und mit offenem Mund auch. Und die Justiz ist natürlich Teil des Systems. In Deutschland insbesondere, weil da die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind an die Politik. Das heißt, die Politik sagt der Staatsanwaltschaft, wenn einer schuldig ist, kann die Politik der Staatsanwaltschaft sagen, das nicht zu verfolgen. Obwohl alle wissen, dass derjenige schuldig ist. Wenn einer unschuldig ist, kann die Politik die Staatsanwaltschaft anweisen, trotzdem gegen ihn zu ermitteln und ihm das Leben schwer zu machen und ihn zu schikanieren. Auch das passiert ja. Also die Staatsanwaltschaften sind mittlerweile ein politischer Knüppel geworden, um eine zweigleisige Justiz durchzusetzen. Und die Gerichte spielen in zunehmendem Maße dabei mit, was wir daran erkennen, dass wir immer mehr linksaktivistische Richter haben, die man früher durchs Examen hätte fallen lassen, weil ihnen die einfachsten Prinzipien der Rechtsprechung nicht mehr am Herzen liegen oder sie sie nicht mehr kennen oder sie sind ihnen egal. Das ist natürlich auch möglich. Denn sonst sind eine Reihe von Urteilen, die immer mehr werden und sich zum Himmel aufstapeln und bis dahin schon stinken, gar nicht mehr denkbar. Das heißt also, die Justiz ist Teil des Sumpfes. Und auch in Mafia-Strukturen, zum Beispiel in Italien, war es immer so, dass die Mafia die Justiz auch infiltriert hat. Und was wir hier haben, ist eine Infiltration von Politikern, die kriminell sind, von mafiosen Strukturen, die kriminell sind, und von einer Justiz, die sich kriminell machen lässt.
Also eine systematische Unterwanderung hat hier stattgefunden. Kann man das bezeichnen? Praktisch ist es der Marsch durch die Institutionen der 68er-Generation, der Frankfurter Schule, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausholt.
Das ist eine Kombination des Marsches durch die Institutionen. Denn was wir sehen können, ist, dass diese Leute zwar alle auf die Reichen schimpfen, aber wenn es darum geht, sich selbst zu bereichern, dann sind sie ganz vorne dabei. Und das ist ein Teil dieses Marsches durch die Institutionen. Das ist aber auch eine Sache, die man im Grunde genommen mit dem aktiven Verfall der politischen Moral im Grunde gefördert hat. Ja, das heißt also, die Politik hat sich so weit von der Moral entfernt und sich so weit über sie erhoben, obwohl sie ständig am Moralisieren ist. Also wenn es um uns geht, wird ständig moralisiert. Aber wenn es um sie geht, hat sie sich jeder Moral entkleidet. Und das in Kombination mit dem Marsch durch die Institution, der ja im Grunde genommen auch eine Machtergreifung von Nihilisten ist. Denn der Kulturmarxismus ist ja eine nihilistische Philosophie, die Verantwortung, die Ethik als solche, die Verantwortung vor Gott und den Menschen verweigert und verneint. Und solche Leute agieren dann natürlich entsprechend kriminell.
Ja, spätestens mit der Klimapolitik, der Flüchtlingskrise, LGBTQ und Corona scheinen jetzt sämtliche Dämme gebrochen zu sein und der Staat zum Selbstbedienungsladen für Parteien, linke NGOs, Migranten, Asyl- und Pharmaindustrie verkommen zu sein. Seither wird das Land mehr oder weniger systematisch geplündert. Wie hat das so passieren können, dass das jetzt so in diesen Dimensionen stattfindet?
Das ist eine exponentielle Wachstumskurve. Und zwar, die sich aus verschiedenen Entwicklungen speist, die am Anfang sehr klein waren, aber über ein exponentielles Wachstum dann langsam immer weiter angestiegen sind. Das eine ist das Wachstum der politischen Kaste sozusagen. Das heißt also, wir haben uns eine politisch-bürokratische Kaste zugelegt, die eine gewisse kritische Größe überschritten hat. Das zweite ist das Wachstum der Werteverweigerung in dieser Kaste, vor allem vorangetrieben durch die Negativauslese der politischen Klasse. Die funktioniert ja so, dass Leute, die es im realen Leben zu nichts bringen, gehen in die Politik, weil sie dort fünfmal so viel verdienen wie der Durchschnittsbürger. Also verdienen in Anführungszeichen. Das heißt, Versager in der Marktwirtschaft sind erfolgreich in der Politik. Und sie machen dort nur Karriere im Listensystem der Parteien, wenn sie kein Rückgrat haben. Das heißt also, wenn sie nicht in der Lage sind zu widersprechen. Und im Lauf der Zeit haben sich davon immer mehr akkumuliert. Irgendwann hatten die dann die Mehrheit. Und als sie die Mehrheit haben, haben sie die Tür zugemacht und halten jetzt alle draußen, die intelligenter sind als sie selbst. Denn die Treppe, die wird von oben gekehrt. Also ein dummer Mensch wird nie das tun, was ein kluger Mensch tut. Ein kluger Mensch, wenn er einen Mitarbeiter einstellt, wird sich einen suchen, der so intelligent ist wie möglich. Auch wenn er vielleicht sogar genauso intelligent ist wie er selbst. Und zwar deswegen, weil er weiß, dass er kluge Menschen um sich herum braucht, um erfolgreich zu sein. Ein dummer Mensch wird einen klügeren Mensch immer als Gefahr betrachten und einen noch dümmeren einstellen deswegen. Der noch dümmere stellt dann als nächstes den noch dümmeren an. Und so geht's weiter nach unten, bis wir im Keller angekommen sind. Diese Jungs sind nicht im Keller, die hacken jetzt gerade den Kellerboden mit der Spitzhacke auf.
Sehr deutliche Schilderung. Die EU plant ja jetzt für die kommenden 2 Jahre bereits die nächsten Ukraine-Hilfen in der Höhe von 140 Milliarden Euro. Wobei Präsident Zelensky sagt, dass ein Großteil der bisherigen Gelder gar nicht in der Ukraine angekommen sei. Der ukrainische Geschäftsmann Vadim Jermolajew, der in Kürze zur Korruption in der Ukraine im EU-Parlament sprechen wollte, wurde eben erst bei einem Attentat in Monaco schwer verletzt. Was Brisantes könnte er wohl über den Verbleib europäischer Steuergelder berichten? Und warum sind die EU-Eliten so versessen auf die Fortführung des Ukraine-Krieges?
Ja, die EU-Eliten verdienen an diesem Krieg. Und zwar über verschiedene Kanäle. Einmal geht natürlich von dem einen Drittel aller Gelder, die mindestens dort abgezweigt werden. Wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr, weil auch dort hat die Schamlosigkeit mittlerweile neue Schwellen erreicht. Ich schätze mal, mittlerweile wird wahrscheinlich die Hälfte abgezweigt. Waffen, die geliefert werden, werden ins Ausland verkauft. Also auch das in einer angeblich so verzweifelten Lage. Wir liefern die Waffen, die werden dann ins Ausland verkauft. Das ist schon spektakulär. Und das Zweite ist natürlich, dass der Ukraine-Krieg die Begründung darstellt für komplett aus dem Ruder laufende Verteidigungshaushalte. Und hier haben wir zusätzlich noch eine Rüstungslobby am Werk, die auch über die entsprechenden Mittel verfügt, um Lobbyarbeit zu machen. Und Lobbyarbeit in Brüssel funktioniert extrem einfach. Und zwar deswegen, weil die da alle käuflich sind. Das ist, wie hat man sich das zu erklären? Nehmen Sie beispielsweise mal die Flut an Gesetzen, die aus Brüssel kommt. Alleine seit dem Jahr 2000 15.000 neue Vorschriften im Bereich Bauen. Wie entstehen solche Gesetze? Solche Gesetze, diese riesige Flut, die kommt nicht deswegen, weil es einfach irgendwie Spaß macht, Gesetze zu schreiben. Oder vielleicht gibt es ja Menschen, denen es Spaß macht, Gesetze zu schreiben. Die brauchen aber eigentlich in meinen Augen einen Arzt und kein Amt. Und diese Gesetze kommen dadurch zustande, dass irgendjemand ein Produkt hat, das sich nicht verkauft, weil es schlecht ist oder weil kein Mensch es haben will. Und dann geht man nach Brüssel und sorgt dafür, dass dieses Produkt in alle Wohnungen oder in alle Autos oder sonst wie verbaut werden muss. Würden Sie sich freiwillig eine Kamera ins Auto installieren lassen, die 100% Ihrer Zeit Ihr Gesicht aufnimmt, um festzustellen, ob Ihre Augen vielleicht ein bisschen weiter runterhängen oder ob Sie, wie auch immer, und dann Ihnen zu sagen, fahren Sie rechts ran, Sie sind müde, Sie dürfen nicht weiterfahren, würden Sie das freiwillig machen, noch nicht bei Verstand, dann muss natürlich jemand in Brüssel bestochen werden, der das zum Gesetz macht. Angeblich für unsere Sicherheit, ist natürlich nicht für unsere Sicherheit, das ist Quatsch mit Soße. Es geht um die Totalüberwachung und um jemanden reich zu machen, der diese Kameras dann liefert oder andere Überwachungsinstrumente. Das heißt also, so kommt es zustande und das Ganze passiert, indem der Produzent dahin geht und jemanden besticht. Der wird dann bespaßt mit Essen und vielleicht auch noch mit zweibeinigen Spaßgeneratoren und dann wird dann in der Bürokratie eine Vorlage gemacht und wird dann auf den Weg gebracht. Und weil es ja so schön ist, wird die auch immer schnell durchgewunken. Und so wächst die Flut an Gesetzen, die uns übrigens als Kontinent erstickt, immer weiter an. So geht auch die Rüstungsindustrie dran. Das heißt, die Rüstungsindustrie, die weiß ganz genau, welche Knöpfchen sie drücken muss, damit die Kriegshysterie geschürt wird, damit die Aufrüstung weiter betrieben wird und damit sie reich wird. Allerdings warne ich davor, jetzt in Rüstungsaktien zu gehen, denn die Sache wird schneller zusammenbrechen, als sie gucken können. Wenn nämlich dem Staat das Geld ausgeht, und das wird ihm bald ausgehen, dann ist es vorbei mit dem Rüstungsboom. Also Deutschland hat sich ja jetzt fürs Jahr 2030 in die Planung einen Rüstungsetat von fast 200 Milliarden Euro reingeschrieben. Wir haben zwar kein Geld mehr für Rentner und für Pflege und wir haben kein Geld mehr, unsere Menschen zu beschützen und vor Messerstechern in Schutz zu nehmen, aber wir haben 200 Milliarden dafür, damit uns der böse Russe nicht besuchen kommt. Also was natürlich auch Quatsch ist, diese ganze Panikmache, aber das ist ein reines System der Kombination von Angstmache und Korruption.
Ist es da nicht schon eine Flucht in den Krieg, um aus der Überschuldung und aus dem zusammenbrechenden Finanzsystem irgendwie entkommen zu können?
Also Flucht in den Krieg ja, aber es ist kein Entkommen aus der Überschuldung. Im Gegenteil, die Überschuldung nimmt im Krieg in der Regel neue, noch rabiatere Formen an. Und wenn er dann rum ist, ist man komplett verarmt. Hemingway hat mal gesagt, zwei Merkmale einer schlechten politischen Klasse in einem Land ist es, sind der Krieg und die Inflation. Beide führen vorübergehend zu einer scheinbaren Verbesserung der Lage und enden beide im Ruin. Und genauso haben wir es hier auch. Also die Flucht in den Krieg ist eine Flucht, aber sie schützt nicht vor der Überschuldung und ist auch keine Flucht aus der Überschuldung, sondern sie ist eher ein Schutz der politischen Klasse davor, für ihr Versagen und für ihre Kriminalität zur Verantwortung gezogen zu werden. Denn das ist ja der Traum, der feuchte Traum der Kriegstreiber in Deutschland und auch in anderen Ländern, ist ja die Ausrufung des Spannungs- oder des Verteidigungsfalls idealerweise. Dann muss man nicht mehr wählen lassen, dann hat man die Demokratie auf ganz legalem Weise abgeschafft.
Der US-Analyst Martin Armstrong erwähnte bereits im Rahmen der Long-Term Capital Krise gemeinsam agierende Netzwerke aus Politik und Banken. Ebensolche Netzwerke wurden auch hinter der Klimaagenda und der Corona-Pandemie ausgemacht. Ist es auch so beim Ukraine-Krieg? Gibt es tatsächlich solche Beutegemeinschaften und stehen EU und ganze Länder unter deren Einfluss?
Das sieht man immer wieder. Es sind Beutegemeinschaften, das ist ein sehr schönes Wort, das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber das beschreibt es sehr schön. Und solche Beutegemeinschaften haben wir jetzt mehrfach gesehen. Das war so bei Corona, da war die Beutegemeinschaft aus Politikern, Pharmaunternehmen und der oligarchischen Strukturen von Milliardären, die über solche Unternehmen verfügt haben, die von der Zerstörung des Offline-Handels quasi profitiert haben. Das heißt also, hier gibt es solche Bräutegemeinschaften völlig klar. Und sie tun sich zusammen und sie haben auch ihre Zirkel, ganz offiziell, ganz öffentlich. Sie treffen sich vor aller Augen. Sie machen zwar dann die Türe zu. Da gilt dann, Zuhören ist von außen nicht erlaubt in den meisten Fällen. Teilweise gibt es dann Videoaufnahmen, aber im Wesentlichen, was wichtig ist, wird hinter verschlossener Türe besprochen. Und wir wissen alle, was diese Zirkel sind. Also das sind keine Verschwörungstheorien, sondern das ist ganz reale, handfeste Verschwörungspraktik.
Nun, worauf läuft diese staatliche Plünderung hinaus? Was ist das Ziel? Ein Neuaufbau der Gesellschaft, ein Neofeudalismus mit einer neuen Führungsschicht, einer neuen Klassdistributiv, wie Sie es nennen?
Ja, das auch. Es gibt einen Großteil allerdings der politischen Klasse, denen gar nicht klar ist, woran sie da mitwirken. Dafür sind die viel zu dumm. Also wenn sich einige Leute anschauen, ich sage immer, die sind so hohl, da passt noch einer rein. Die sind wirklich grottendumm. Die verstehen auch nicht, was sie anrichten. Was sie verstehen, ist, dass sie sich bereichern können. Und solange sie brav mitspielen, werden sie da auch gehätschelt und kriegen ihr Geld. Und es gibt einen kleineren Teil der politischen Klasse, die sind noch nicht völlig verblödet. Und die in Konjunktion mit einer Oligarchie, mit einer Milliardärsoligarchenklasse, wie wir sie mittlerweile auf dem Planeten haben, die versucht tatsächlich Feudalstrukturen zu etablieren. Die nützlichen Idioten der Dummen, die werden dann abgeschafft und nach Hause geschickt. Und die Feudalstruktur, wenn sie sich etabliert hat, mit dem Ziel, totale Macht zu erlangen, wird dann diese Macht mit Gewalt verteidigen. Das halte ich durchaus für ein realistisches Szenario. Die Frage ist, ob sie Erfolg haben werden. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Entwicklungen, mit denen die nicht gerechnet haben. Nebenwirkungen von technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel Internet, wie zum Beispiel die Dezentralität sozialer Medien. Die versuchen sie jetzt händeringend in den Griff zu bekommen, kriegen es aber nicht wirklich hin. Und was auch daran liegt, dass die Milliardärskaste quasi gespalten ist in Leute, die das wollen und in Leute, die das ablehnen. Also was wir aber ganz klar sehen können, ist, dass sich ein Bündnis herauskristallisiert hat aus Teilen der Milliardärskaste und der Politik. Und wer weiß, wie das Bündnis aus Staat und Konzernen genannt wird. Das hat schon Mussolini sehr treffend beschrieben. Das hat einen Namen, dieses Bündnis aus Staat und Konzernen. Das nennt man Faschismus. Es ist eine neue Art von Faschismus, die sich hier geriert.
Wir haben es ja vorher schon angesprochen, aber werden uns diese Eliten, um ihre Korruption zu vertuschen, in einen Krieg führen? Sie sagen, das ist eher nur kurzfristig?
Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Bisher wurde der Krieg durch zwei Personen verhindert, also der große Krieg, durch Trump und durch Putin. Trump, indem er Amerika aus dem Ukraine-Konflikt rausgeholt hat, und Putin, indem er sich trotz der unfassbaren Provokationen der Kriegstreiberklasse des Westens nicht hat provozieren lassen. Also was wir da sehen, wir hatten ja sogar Dinge wie den Angriff auf die atomare Luftflotte der Russen vor etwa anderthalb Jahren durch die Ukraine. Ja, also mit Drohnen, die man da mit dem LKW hingefahren hat. Und da war es dann schon sehr nah dran. Also die Ukraine quasi als Handpuppe der Rüstungsindustrie und Handpuppe dieser Oligarchie versucht, den Krieg global zu machen. Und dann hat man ja alle möglichen False-Flag-Aktionen gemacht. Da hatten wir dann Drohnen auf polnischen Hühnerställen, die hätten einstürzen sollen, wenn das Ding da wirklich draufgefallen wäre, die mit Plasteelaste und Gummiband zusammengehalten waren. Dann hatten wir mal eine, die in Rumänien runterkam. Dann hatten wir den tatsächlichen ukrainischen Angriff auf einen Hafen in Rumänien, ja, der aber abgewehrt werden konnte, was also erstaunlich genug war, den wollte man dann den Russen in die Schuhe schieben. Also man hat eigentlich keine False-Flag-Methode, keine Black Ops ausgelassen bisher, um auf jeden Fall zu versuchen, da einen großen Krieg draus zu machen. Und ich habe neulich gelesen, dass, und ich halte es auch für wahrscheinlich, dass es so ist, die Ukraine an einer Atomwaffe arbeitet, und zwar nicht, um sie gegen Russland einzusetzen, sondern um den Westen zu erpressen. Und diese Gefahr ist real. Bisher war es so, dass Russland durch seine, muss man sagen, enorme Besonnenheit die Eskalation verhindert hat.
Staaten ziehen jetzt korrupte Menschen regelrecht an. Inzwischen arbeiten ganze Heerscharen daran, ihn auszuplündern. Eine rhetorische Frage an einen Libertären. Herr Dr. Karl, ist der Staat eigentlich das Problem? Wie können wir das ändern? Was kann der Einzelne tun gegen die Korruption? Wo man vielleicht der Meinung ist, die Korruption ist so alt wie die Menschheit.
Ja, die ist eben nicht so alt wie die Menschheit. Die gibt es erst, seit es Staaten gibt. Das ist genau der springende Punkt. Der Staat ist die notwendige Funktionsvoraussetzung für Korruption. Jetzt ist es natürlich so, dass auch wir Libertäre da ein bisschen gespalten sind. Es gibt die Libertären, die den Minimalstaat wollen, und es gibt die Libertären, die den Staat am liebsten ganz abschaffen wollen. Emotional bin ich eher bei der letzteren Seite, ihn ganz abzuschaffen, aber praktisch bin ich eher bei der ersteren Seite, weil es gibt bestimmte Strukturen, die werden wir noch lange brauchen. Aber der Minimalstaat, der hat höchstens 10% des Bruttoinlandsprodukts, idealerweise noch weniger zur Verfügung. Im Gegensatz zu unserem Staat, der mittlerweile eine Staatsquote von 60% plus vielleicht sogar in Richtung 70% laufend hat. Offiziell sind es 50%, aber wenn Sie die Staatsunternehmen dazu zählen, dann sind Sie schon bei 60. Also müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie in Deutschland Staatsquote ausrechnen, dann ist die Deutsche Bahn, obwohl 100% im Staatsbesitz, kein Teil der Staatsquote, obwohl es ein Staatsunternehmen ist, das genau so geführt wird und genauso aussieht, wie man sich eben ein sowjetisches Staatsunternehmen vorstellt. aber angeblich Teil der Privatwirtschaft, vollkommen hirnrissig. Wenn man das aber alles dazu rechnet, dann sind wir schon bei 60% Staatsquote in Deutschland. Was wir brauchen, sind 10% oder weniger. Dann trocknen wir die Korruption aus. Denn der Sumpf, auf dem sie wächst, ist die Verfügbarkeit von Geld im Staatswesen. Erst dann, wenn der Staat so wenig Geld hat, dass er jeden Heller dreimal umdrehen muss, erst dann wird auch die Korruption zurückgehen. Sie wird nie ganz verschwinden, solange wir einen Staat haben. Aber wir können sie klein halten. Und wir können sie noch mal kleiner machen, indem wir Regeln einführen, die es verhindern, dass korrupte Politikernetzwerke entstehen. Wie hat man sich das vorzustellen? Das ist ganz einfach. Politiker darf sich nur noch in Ämter wählen lassen, wenn er vorher bewiesen hat, dass er seinen eigenen Lebensunterhalt verdient. Das heißt, er darf nicht darauf angewiesen sein, vom Staat oder aus der Korruption Geld ziehen zu müssen. Sollten wir Amtszeitbegrenzungen einführen. Also Kanzler nur noch 4 Jahre. Minister nur noch 4 Jahre, Abgeordneter nur noch einmal, maximal zweimal wählbar, aber wenn zweimal, dann nicht zweimal hintereinander. Keine Bezahlung für die Politiker, sondern die müssen sich selbst ernähren. Auch keine Spesen, das sollte ein Dienst am Souverän und am Volk sein, wenn man diese Arbeit machen darf. Und dann würden wir den Sumpf schon zum Austrocknen kriegen. Also da bin ich ziemlich sicher. Aber dafür bräuchte es Reformen, die ein bisschen radikaler sind, als den Versuch, den Augiasstall mit einer Zahnbürste auszumisten.
Es klingt nach einer Mammutaufgabe. Was kann der Einzelne tun, der von dem System angewidert ist? Wir haben da eine Kaste, die sehr gut lebt in diesen Zuständen. Die werden alles tun, um jede Änderung zu verhindern.
Ja, der Einzelne kann eine ganze Menge tun. Das Wichtigste an der Stelle ist Bewusstseinsbildung. Der Einzelne muss sich auseinandersetzen mit den Mechanismen, damit er versteht, warum der Staat unser Problem ist. Ich empfehle die libertären Schriften, die es dazu gibt. Also beispielsweise Roland Bader hat dazu sehr gut verständliche Bücher geschrieben, warum der Staat unser Problem ist. Roland Bader ist leider 2012 schon verstorben, aber ein hervorragender libertärer Autor, der wissenschaftlich präzise gearbeitet und trotzdem volkstümlich geschrieben hat. Es gibt natürlich auch viele Bücher von Mises, von Hayek und von anderen, die tiefer gehen, aber die sind dann oft schon ein bisschen härterer intellektueller Tobak. Da muss man mehr Zeit investieren und es ist härtere Arbeit. Also wer es schnell und leicht verstehen will, liest am besten Bader. Und wer was tun will, der hat dann natürlich eine ganze Bandbreite zur Verfügung. Erstens mal andere überzeugen. Jeder Einzelne, der verstanden hat, was passiert, muss andere überzeugen, dass es so ist und muss sie konfrontieren mit der Realität. Und das in penetranter Art und Weise, weil ich weiß, dass viele Menschen es nicht mehr hören können, aber man muss ihnen mit der Wahrheit auf den Leib rücken. Wenn sie die Ohren zuhalten wollen, dann werden sie das nicht nur zu ihrem eigenen Schaden tun, sondern zu unserer aller Schaden. Das heißt, jeder hat eigentlich die Pflicht, mindestens einmal im Jahr jemanden anderen zu überzeugen und den davon zu überzeugen, dass er wieder einen anderen überzeugt, sodass wir ein exponentielles Wachstum der Aufgewachten erzeugen können. Das Zweite ist, wählen Sie Parteien, die staatsskeptisch sind. Das ist in Deutschland die AfD und in Österreich die FPÖ. Ja, und jedes europäische Land hat mittlerweile staatsskeptische Parteien hervorgebracht. Es gibt natürlich in diesen Parteien auch immer Leute, wie Hayek so schön formuliert hat, den Sozialisten in allen Parteien gewidmet. Ja, gibt es auch in jeder Partei Sozialisten. Mittlerweile ist es so, dass wenigstens die zwei Parteien noch die größte Staatsferne haben von allen im Parteienspektrum. Also wählen Sie Parteien, die dem Staat skeptisch gegenüberstehen. Und das Dritte ist, Sie können dem Staat einen Todesstoß versetzen, indem Sie sich verweigern. Ich bin zum Beispiel ausgewandert aus dem Grunde. Ich bin ausgewandert, nicht nur, weil der deutsche Staat mich schikaniert hat, sondern weil ich diesem Staat kein Geld mehr geben wollte. Und umso mehr Leistungsträger dem Staat die Leistung verweigern, umso schneller werden wir herausfinden, dass man Steuerbescheide nicht essen kann. Und in Deutschland haben wir mittlerweile 300.000 Auswanderer pro Jahr. Das ist die Leistungselite, die auswandert. Eigentlich müssten es 3 Millionen sein, dann wäre schon ganz schnell Schicht im Schacht. Also verweigern Sie sich und wenn Sie oder gehen Sie in die innere Migration, wenn Sie nicht mehr arbeiten müssen, lassen Sie es bleiben. Ja, entziehen Sie dem System die Unterstützung und gehen Sie auch demonstrieren, schreiben Sie Leserbriefe oder schreiben Sie Bücher, schreiben Sie Ihre Erfahrungen mit den Verbrechen des korrupten Staates in die sozialen Medien. Schweigen Sie nicht.
Und teilen Sie diese Sendung auch in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Und wenn Sie konfrontiert sind mit Korruptionsfällen, melden Sie sich bei uns. Wir gehen der Sache nach. Jedenfalls vielen Dank, Herr Dr. Grahl, für dieses Gespräch und alles Gute.
War mir ein Vergnügen, besten Dank und auf Wiedersehen.
Kurznachrichten aus der Wirtschaft. Gold erreichte einen Tiefpunkt unter der 4.000-Dollar-Marke. Zu Jahresbeginn war das Edelmetall auf Rekordkurs. 6.000 Dollar schienen in absehbarer Zeit erreichbar. Trotz der herrschenden Krisen hat sich die Situation aber offensichtlich gedreht. Jetzt scheint der Preis auf diesem Niveau für einige Zeit fixiert zu sein. Zinssenkungen sind unwahrscheinlich. Sie würden das Gold wieder steigen lassen. Auch wenn es viele Faktoren gibt, die langfristig für Gold sprechen. Zum Beispiel wächst die Verschuldung der USA um 8% pro Jahr. Konkurrenz aus China vernichtet den deutschen Mittelstand. Die Hidden Champions, meist einer breiteren Öffentlichkeit unbekannte Weltmarktführer in ihren Nischenbereichen, haben jahrzehntelang das Bild der deutschen Wirtschaft mitgeprägt. Diese Unternehmen haben Millionen Menschen beschäftigt, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft gebildet und aufgrund der enormen Qualität ihrer Produkte unangefochtene Spitzenpositionen eingenommen. China schließt nun zusehends diese Qualitäts- und Technologielücke, bietet aber meist zum halben Preis an. Auch im Onlinehandel droht der KI-Schock. Zalando, Otto und Co. müssen ihre Strategien wegen Einkaufsassistenten mit künstlicher Intelligenz massiv überdenken. Nicht einmal Amazon ist davor gefeit, plötzlich zum alten Eisen zu gehören. Enge Bindungen an Unternehmen in Sachen Kommunikation und Werbung werden hinfällig, wenn elektronische Helfer selbstständig die günstigsten Angebote im Netz suchen und finden. Mercedes-Benz in Lieferschwierigkeiten mit dem neuen Elektro-SUV. Der GLC ist als Verbrenner ein sehr erfolgreiches Modell. Nun sollte auch die Elektro-Variante zu den Kunden kommen. Lieferschwierigkeiten auch des chinesischen Batterieherstellers CATL führen aber zu Wartezeiten und Problemen. Der Wagen könnte sich zum Schicksalsmodell von Mercedes-Chef Kelenius entwickeln. Elon Musks Starlink-Internet verändert Afrika. Die riesigen Dimensionen des schwarzen Kontinents und seine schlechten Verbindungen, sowohl verkehrs- als auch nachrichtentechnisch, haben echten wirtschaftlichen Fortschritt immer gehemmt. Das ändert sich nun rasant. Immer mehr Menschen erkennen die Vorteile von Elon Musks satellitengestützter Internetverbindung Starlink. Gut möglich, dass diese Technologie das Gesicht Afrikas jetzt nachhaltig verändert. Wenn Sie Ihr Wissen zu den Themen in dieser Sendung vertiefen wollen, dann empfehlen wir Ihnen folgende Buchtipps. Markus Grahl, Götterdämmerung, der Kampf um die neue Weltordnung. Und Roland Bader, Kreide für den Wolf, die tödliche Illusion vom besiegten Sozialismus. Beide Bücher sind im Auf1-Shop erhältlich. Liebes Publikum, es freut uns sehr, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat. Es ist ein neues Format, das aber auch einen gewissen Aufwand verlangt. Redakteure, eine Menge Arbeit im Hintergrund, Recherchen, all das macht sich nicht von alleine und kostet Geld. Wir verlangen keine Haushaltsabgabe von Menschen, die uns nicht schauen, sondern wir sind angewiesen auf Ihre Spenden. Ich darf Sie jedenfalls an dieser Stelle bitten, uns zu unterstützen und zu spenden, damit wir weiter für Sie senden können. Die nötigen Informationen, wie Sie uns helfen können, wie Sie uns unterstützen können, finden Sie direkt unter der Sendung. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von Wirtschaft auf 1.